SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Schön, haben Sie eingeschaltet.» Das sind die Themen.
«Es ist eine Bewährungsprobe, aber es ist keine Staatskrise»,
sagt der deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nach dem Scheitern der Jamaika-Koalition. Wir fragen, haben die Parteien das Gesamtwohl vergessen? Die Analyse unseres Korrespondenten in Berlin. Dann Selbstbestimmung bis zum Tod. Das wird in der Schweiz groß geschrieben. Jetzt aber zeigt eine Studie:
Die Selbstbestimmung, das selber Entscheiden darüber, wie man stirbt, das steht bei sehr vielen Patienten nicht im Vordergrund.
Nun sollen die Patientenverfügungen dieser Realität angepasst werden. Und zum heutigen Nationalen Digitaltag besuchen wir Disneys Forschungslabor in Zürich, dort wo Mickey und Co. einst Gefühl eingehaucht werden soll. Und wir reden mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann über die Digitalisierung in der Schweiz. Der Wirtschafts- und Bildungsminister ist live zu Gast am Zürcher Hauptbahnhof und bei uns im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer und Andrea Abbühl mit den Nachrichten.
Einen Kurswechsel in der Tabakprävention, das verlangen die Schweizer Suchtfachverbände. Ziel solle nicht mehr nur sein, dass möglichst viele mit Rauchen aufhören, sondern auch, dass der Umstieg auf E-Zigaretten gefördert werde. Laut den Suchtfachleuten sind E-Zigaretten deutlich weniger schädlich als normale Zigaretten. Die Zahl der Todesfälle und der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schäden, die der Tabakkonsum verursache, könnten also reduziert werden. Die Verbände fordern jetzt, dass in der Schweiz nikotinhaltige Flüssigkeiten für die Verwendung in E-Zigaretten verkauft werden dürfen. Heute muss man sie im Ausland kaufen oder bestellen. Der Verband Swiss Mechanic und die Gewerkschaft Unia fordern die Nationalbank erneut auf, etwas gegen den starken Franken zu unternehmen. Für die kleineren und mittleren Unternehmen der Maschinenindustrie sei der starke Franken ein Zitat existenzielles Problem, weil er die Margen stark belaste. Swiss Mechanic vertritt rund 1400 kleinere und mittlere Unternehmen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie mit rund 70.000 Angestellten. Schweizer Bier ist beliebt. Im Braujahr 2016-17 konnten die einheimischen Brauer zulegen. Die Bierimporte gingen hingegen zurück. Insgesamt wurden in der Schweiz gut 460 Millionen Liter Bier getrunken. Rund drei Viertel davon waren Schweizer Biere, wie der Brauereiverband mitteilte. Es werden auch laufend neue Brauereien gegründet. 99 waren es innerhalb eines Jahres. Damit hat die Schweiz im Verhältnis zur Bevölkerungszahl mehr Brauereien als irgendein anderes Land der Welt. Dieses Jahr wird in der Schweiz mit deutlich mehr Zucker gerechnet als letztes Jahr. Nämlich 250.000 Tonnen statt 200.000. Das hat der Landwirtschaftliche Informationsdienst mitgeteilt. Mit den 250.000 Tonnen, die in den Zuckerfabriken Aberg und Frauenfeld produziert würden, könne die Nachfrage gedeckt werden, so die Schweizer Zucker AG. Trotz der schwierigen Situation mit sehr günstigen Importen sei der Schweizer Zucker gefragt, wenn er zu wettbewerbsfähigen Preisen produziert und verkauft werden könne. In Deutschland sind bei einer Grossrazzia in mehreren Bundesländern 6 mutmaßliche islamistische Terroristen festgenommen worden. Laut der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sollen sie einen Anschlag auf ein öffentliches Ziel vorbereitet haben. Bei den Festgenommenen handelt es sich um 6 Syrer, die 2014 und 2015 als Asylsuchende nach Deutschland eingereist seien. Bei einem Selbstmordanschlag im Nordosten von Nigeria sind nach Angaben der Polizei mindestens 50 Menschen getötet worden. Der Anschlag habe sich in der Stadt Mubi im Nordosten des Landes ereignet. Ein Mann habe sich in einer Moschee während des Morgengebets in die Luft gesprengt. Die Stadt ist immer wieder das Ziel von Anschlägen der Terrormiliz Boko Haram. Im Kanton Zug hat am Morgen die Erde gebebt. Laut dem Erdbebendienst der ETH Zürich wurde es rund 5 Kilometer nordöstlich der Stadt Zug registriert und hatte die Stärke 3,3. Damit dürfte es weiträumig verspürt worden sein. Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel aber nicht zu erwarten. Das Wetter. Heute wird es zunehmend sonnig, nur im Osten bleibt es noch länger grau. Im Westen und Süden scheint den ganzen Tag meist die Sonne. Morgen liegen über dem Mittelland und Südtessin stellenweise Nebelfelder, sonst scheint die Sonne. Es wird milder mit Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad.
Neuwahlen, eine Minderheitsregierung. Nach dem Scheitern der Koalitionsgespräche in Deutschland ist offen, wie es weitergehen soll. Aber wie ist das Scheitern zu bewerten? Haben die Parteien egoistisch gehandelt? Hatten sie nur die eigenen Interessen im Blick statt die des gesamten Landes? Ist es gar eine Staatskrise? Die Analyse von Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli.
Herrscht in Deutschland eine Staatskrise? Nein. Es herrscht keine existenzielle Krise. Die deutsche Verfassung hat diese Situation sogar vorgesehen und in diesem Fall das weitere Vorgehen definiert. Muss die SPD aus staatspolitischer Verantwortung in die Regierung? Muss sie nicht. Deutschland ist keine Konkordanzdemokratie wie die Schweiz, wo das Volk die wichtigste Korrektur- und Oppositionsrolle hat. Deutschland ist eine Konkurrenzdemokratie. Sie lebt von der Konkurrenz vor allem der großen Parteien, die unterschiedliche Ideen und Projekte haben. Die Aufgabe der SPD ist es also nicht, Juniorpartnerin der CDU zu sein, sondern ihre Aufgabe ist es, selbst einen Kanzler oder eine Kanzlerin zu stellen. Sonst stellt sich das Gefühl der Alternativlosigkeit ein und das sorgt für Verärgerung bei den Wählerinnen und Wählern. «Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche», sagte Kaiser Wilhelm II. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Das ist nicht die Idee einer parlamentarischen Demokratie. Hat die FDP schließlich unverantwortlich und egoistisch gehandelt, als sie am letzten Sonntag nach 4 Wochen Sondierungsgesprächen die Reißleine gezogen hat? Vielleicht spekuliert der schneidige FDP-Chef darauf, bei Neuwahlen Stimmen von AfD-Wählern zu erhalten. Aber wie auch immer die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen abgelaufen sind, es gibt keine Verpflichtung, eine Jamaika-Koalition einzugehen. Und was allen Verhandlern fehlte, war eine Idee, was sie gemeinsam erreichen wollen. Stattdessen ging es darum, wie viel man vom eigenen Parteiprogramm in die Regierung rettet. Ein Koalitionsvertrag schien ein grosses Kompromissflickwerk einer ganz grossen Koalition zu werden und nicht ein gemeinsamer Plan für die Zukunft. Nun wird auf Drängen des Bundespräsidenten Steinmeier und des Bundestagspräsidenten Schäuble nochmals über die Bücher gegangen. Sonst gibt es Neuwahlen. Ein absorbiertes Deutschland ist zwar nicht gut für Europa angesichts der außenpolitischen Krisen. Aber jetzt geht es darum, den Wählerwillen sinnvoll umzusetzen. So viel Zeit muss sein.
Peter Vögeli. Kaum ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse. Etwa so lässt sich salopp gesagt umschreiben, was sich derzeit bei der Juniorpartnerin von Angela Merkels CDU, der CSU in Bayern, abspielt. Während Parteichef und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer versucht hat, in den Jamaika-Verhandlungen das Beste für seine Partei herauszuholen, ist in der Parteizentrale in München offenbar das Chaos ausgebrochen. Nun sind die Jamaika-Verhandlungen gescheitert und Horst Seehofer muss zu Hause wieder nach dem Rechten sehen. Ich habe Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung gefragt, was genau ist eigentlich los bei der CSU?
Nun, es ist so, dass in München der Kampf um die Nachfolge von Horst Seehofer tobt, und zwar schon länger. Denn es war ja so, dass Horst Seehofer schon vor einigen Jahren eigentlich angekündigt hat, er werde seine Nachfolge regeln, und dann hat er auch einen Nachfolger benannt. Überraschenderweise war er das selber. Und das wollten natürlich einige derjenigen, die gerne Ministerpräsident in Bayern oder CSU-Vorsitzender werden wollen, oder manche auch beides, so nicht stehen lassen. Und deswegen schwelt das schon seit einigen Monaten im Untergrund. Und jetzt, nach dem schwachen Wahlergebnis der CSU bei der Bundestagswahl, ist das offen ausgebrochen.
Gestern hat Horst Seehofer erstmals deutlich Kritik geübt am Machtgerangel in seiner Partei. Wie straff hat er die Zügel überhaupt noch in den Händen?
Er hat die Zügel noch in den Händen, aber nicht besonders straff. Er kann nicht verhindern, dass immer mehr Wortmeldungen laut werden, die Kandidaten unterstützen oder sagen, dass Horst Seehofer mindestens jetzt mal seine Nachfolge regeln soll. Und es gibt so einen relativ breiten Tenor, der besagt, dass Seehofer aufhören soll. Und selbst das ist für ihn ja schon ein Problem. Denn er wollte ursprünglich ja nochmal antreten als Kandidat für das Ministerpräsidentenamt 2018. Aber mir scheint, dass das ausgeschlossen ist. Und deswegen geht es jetzt für ihn vor allem noch darum, diese Nachfolge möglichst in seinem Sinne zu regeln. Und da gibt es einen Gegner, den er explizit ausgemacht hat, und das ist Markus Söder. Den will er auf keinen Fall.
Wenn wir auf die große Bühne wechseln, Horst Seehofer war in den letzten Wochen bei den Jamaika-Verhandlungen dabei. Diese Koalition ist geplatzt. Als was kehrt der CSU-Chef nach Hause? Als Verlierer oder Gewinner, weil er eigentlich auf gutem Weg war, seine Anliegen durchzusetzen? Hätte die FDP keinen Rückzieher gemacht?
Es ist eine ambivalente Position, in der er zurückkehrt. Einerseits natürlich als Verlierer, weil er es nicht geschafft hat, die Koalition mitzubilden und damit die CSU in der Regierung zu halten, was er für ganz wichtig hält. Er glaubt, anders als andere in der CSU, dass es für die Partei wichtig ist, Teil der Bundesregierung zu sein, um auch in Bayern gut wirken zu können und attraktiv zu sein. Und er kehrt aber andererseits zurück als jemand, der erkennbar sehr hart für die Position der CSU gekämpft hat. Ein Grund, warum es so lange gedauert hat, war ja, dass er sich in der Flüchtlingspolitik absolut nicht bewegt hat und die Grünen immer weiter auf ihn zugegangen sind und ja sogar am letzten Tag nochmal ein Stück auf die CSU zugegangen sind. Insofern wird er schon für sich in Anspruch nehmen können, während ich hier ganz harte Positionen vertreten habe, seid ihr mir in München in den Rücken gefallen, und das wird eine interessante Auseinandersetzung.
Welches Szenario wäre denn für die CSU nun in Berlin das Beste?
Nun, es ist ja noch nicht ausgeschlossen, dass es noch zu einer Regierungsbildung kommt, wie auch immer. Und wenn es eine Regierungsbildung ist, an deren Ende Angela Merkel Kanzlerin bleibt, dann ist das natürlich auch eine Regierung, zu der die CSU gehört. Frau Merkel hat gestern in mehreren Fernsehinterviews darauf hingewiesen, dass es ja eine neue Geschlossenheit innerhalb der Union gäbe nach den Jahren des Streits über die Flüchtlingspolitik. Ich persönlich sehe das anders. Es gibt zwar einen Kompromiss zwischen den beiden Parteien über die Flüchtlingspolitik und dass man jetzt besonders deutlich macht, dass man ja eine Begrenzung nun wolle und so. Aber ich glaube, dass die tiefen Konflikte zwischen den Parteien nur zudeckt.
Sagt Nico Fried, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, hier im Rendezvous. Und das haben wir noch für Sie bereit. Der neue US-Botschafter in Bern. Sein Amt verdankt er nicht diplomatischer Erfahrung, sondern seiner Loyalität gegenüber Donald Trump. Für die Schweiz muss das nicht schlecht sein, zeigt unser Porträt. Dann, Schweizerinnen und Schweizer trinken gern einheimisches Bier. Doch das Etikett Schweiz täuscht. Wir sagen, wie viel Schweiz im hiesigen Bier überhaupt steckt. Und Forscher um den ETH-Professoren Markus Gross geben den Disney-Figuren Persönlichkeit. Aber
Humor und Witz und das Verständnis auch eines Witzes, davon sind wir in der künstlichen Intelligenz noch sehr weit entfernt.
Zu Besuch im Disney-Labor in Zürich, kurz vor 1. Zuerst Selbstbestimmung. Es ist die wohl größte Freiheit des Menschen, selber über den eigenen Tod bestimmen zu können. Dementsprechend ist die Selbstbestimmung ein wichtiges Recht. Vielleicht ein zu wichtiges, sagen jetzt Forscher mit Blick aufs Lebensende. Ihre Nationalfondsstudie zeigt nämlich, der Wunsch, über den eigenen Tod bestimmen zu können, ist bei vielen Menschen am Lebensende gar nicht mehr so ausgeprägt. Darum fordern die Forscher um die Luzerner Zivilrechtlerin Regina Ebi Müller jetzt neue Patientenverfügungen. Lukas Schmutz.
Zunächst schaute das Team von Regina Ebi Müller viele konkrete Fälle an und fragte, wie läuft das eigentlich ab in den Spitälern? Wer trifft die Entscheider, wenn es um Lebensverlängerung oder um Sterben geht? Eines der Untersuchungsergebnisse hat Ebi Müller besonders überrascht, das nämlich
die Selbstbestimmung, das selber Entscheiden darüber, wie man stirbt, das steht bei sehr vielen Patienten nicht im Vordergrund.
Im Erwachsenenschutzgesetz hingegen steht die Selbstbestimmung im Vordergrund. Das sei insgesamt sehr nachvollziehbar, aber
im Bereich des Sterbens ist das nicht realistisch und ist es auch nicht richtig, dass man selbstbestimmtes Sterben mit gutem Sterben gleichsetzt.
Patientenverfügungen zeigen am deutlichsten, was passiert, wenn man zu sehr auf Selbstbestimmung schaut. Die heutigen Patientenverfügungen lesen sich oft so, als seien sie nach einer Folge aus der Serie Dr. House geschrieben worden. Und dennoch müssen die Ärzte diese Verfügungen befolgen.
Nun zeigt sich aber, dass diese Patientenverfügungen in der Praxis sehr oft nicht valide sind. Man kann sich nicht darauf verlassen, ob das wirklich das wiedergibt, was der Patient tatsächlich dann will in dieser Situation.
Deshalb fordert die Spezialistin für Zivilrecht, dass Patientenverfügungen ganz neu konzipiert werden. Weg von den Formularen, die man allein zu Hause ausfüllt, hin zu einer Vorbereitung zusammen mit dem Hausarzt. Er kann dem Patienten erklären, wie schwierig es ist, in den dynamischen Notsituationen am Lebensende die entscheidenden Informationen rechtzeitig zusammenzubekommen. Darum brauche es den Arzt beim Entwerfen der Patientenverfügung.
Zahlreiche Studien zeigen, dass wenn man Patienten aufklärt und ihnen erklärt, was das jetzt konkret bedeutet, dieses Formular, das sie im Internet gefunden haben, dass sie dann ganz anders entscheiden würden.
Und die Abhängigkeiten vom Arzt und den Angehörigen stärker mitbedenken würden, wenn es um den eigenen Tod geht. Zum Beispiel genau regeln, wer zuständig ist, falls der Betreffende selbst nicht mehr urteilsfähig ist. Und den Vertreter in die sachliche Vorbereitung einbeziehen. In diesem Sinn fordert Regina Elbi-Müller, dass auch die Vertretungsrechte besser geregelt werden.
Es gibt Patienten, bei denen ist absehbar, dass es zu einer Krise kommen wird. Und da wäre eine Art Vertreterverfügung ein guter Weg, dass man quasi vorausschauend auch als Angehöriger festlegen kann, wie im Falle einer solchen akuten Krise dann vorgegangen werden soll.
Das sei auch im Interesse der Ärzte. Weil die Informationen von Patienten und Angehörigen oft unzureichend sind, entscheiden noch immer viele Ärzte in den Dramen am Lebensende allein und so, wie sie es für richtig halten. Eine vorausschauende Planung mit verbesserten Patienten- und Vertreterverfügungen könnte den Ärzten helfen, ihre Entscheide mit den Betroffenen besser abzustimmen. Elbi Müller ist überzeugt, dass dadurch viele unnötige Behandlungen auch vermieden werden könnten, denn der Entscheid, auf eine Behandlung zu verzichten, muss vom Patienten oder seinen Angehörigen kommen.
US-Botschafter erhalten ihre Posten oft nicht etwa, weil sie sich als Diplomaten verdient gemacht haben, sondern als Dankeschön für üppige Wahlkampfspenden oder weil sie dem Präsidenten nahestehen. Das gilt auch für den 53-jährigen Edward McMullen, der heute in Bern sein Amt antritt. Fredrik Steiger mit einem Porträt des strammen Konservativen.
Edward McMullen sprang auf den Wahlkampfzug auf, als dieser gerade erst anrollte und noch kaum jemand an einen Sieg von Donald Trump glaubte. Dank McMullen, der in einer Werbefirma arbeitete und später seine eigene Politik-Marketing-Firma gründete, triumphierte Trump in den wichtigen Vorwahlen in South Carolina. McMullen organisierte auch Trumps Amtseinsetzungsfeier maßgeblich mit. Er war früher tätig bei der konservativen Heritage-Stiftung und ist seither bestens vernetzt mit den Führungsfiguren bei den Republikanern. Ja, gehört selber zum konservativen Establishment. Weshalb ihn der einflussreiche Senator Lindsey Graham in den höchsten Tönen pries bei der Anhörung für den Botschafterposten.
He's been a great conservative, but I want to tell my friends on the Democratic side that everyone respects Ed McMullen.
Edward McMullen sei ein großartiger Konservativer, der aber auch im gegnerischen Lager breiten Respekt genieße. In der Senatsanhörung schlug er sich weit besser als andere künftige US-Botschafter, deren Auftritte ebenso peinlich wie inkompetent wirkten. Trumps neue Repräsentantin in Paris etwa weiß kaum etwas über Frankreich und dessen Präsidenten. Sein Mann für Berlin hat null Ahnung vom Problem nuklearer Mittelstreckenraketen und vom Pipeline-Konflikt mit Russland. McMullens Vorteil? Die Schweiz ist ihm nicht fremd. Er kennt sie von einem Austauschprogramm für Jungunternehmer und war auch später öfters zu Besuch.
The Swiss have found a great formula for success.
Die Schweizer, findet er, hätten eine Formel für den Erfolg gefunden. Er weiß, dass die Schweizer Verfassung nach jener der amerikanischen gestaltet ist. Er lobt die guten Dienste der Schweiz und die gemeinsamen Werte und geizte während der Anhörung nicht mit Komplimenten.
We share common values, including respect for rule of law and the notion that government is responsible to the people.
Im Vordergrund stehen für ihn klar die wirtschaftlichen Beziehungen.
Switzerland is the seventh largest direct investor in the United States. This from a country the size of Maryland.
Die Schweiz sei der siebtgrößte Investor in den USA und schaffe da Hunderttausende von guten Arbeitsplätzen. In der Forschung sei sie gar eine Supermacht.
Switzerland is an acknowledged superpower in both applied and basic research.
Zu heiklen Themen wie dem Schweizer Handelsbilanzüberschuss gegenüber den USA, der Schwächung des Frankens durch die Nationalbank oder zur Bankenkrise schwieg er. Dafür erwähnte er den Hang der Amerikaner zu Rolex- und Patek Philippe-Uhren.
Something that Americans seem to enjoy, their Rolex and their Patek Philippes.
Das jedoch war bereits der einzige humoristische Satz. Vor seinem Amtsantritt in Bern hielt sich der PR-Profi zurück. Interviews will er nicht vor Dezember geben. Genauso wie sein oberster Chef gilt er aber als scharfer Kritiker der Political Correctness. Für ihn ist Trump der charismatischste US-Präsident seit Ronald Reagan. Ja, er habe sogar noch mehr Ausstrahlung als dieser. Wenngleich die Trump-Nähe von Edward McMullen manche Schweizer irritieren dürfte, so ist es in der Regel für die bilateralen Beziehungen von Vorteil, wenn der US-Botschafter einen direkten Zugang zum Weißen Haus hat. Umso mehr, wenn es jemand ist, der sein Gastland schätzt. Die Schweiz dürfte in ihm für die nächsten Jahre einen Verbündeten für ihre Anliegen in Washington haben.
In 10 Minuten ist es 1. Bockbier, Amber, Indian Pale Ale oder Naturtrüb. Die Vielfalt bei den Schweizer Bieren nimmt seit Jahren zu und auch die Anzahl Brauereien steigt. Offensichtlich mögen die Schweizerinnen und Schweizer hiesiges Bier. Biersorten aus der Schweiz haben im vergangenen Jahr Marktanteile gewonnen. Allerdings, im Schweizer Bier ist nicht alles «made in Switzerland». Das zeigt der Besuch von Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti bei der Berner Brauerei Felsenau.
Flaschen werden abgefüllt, laufen über ein Förderband, der Bügelverschluss schnappt zu, die Harassen füllen sich. 30.000 Flaschen der Spezialsorte Junker werden am Ende des Tages bereitstehen für den Verkauf. Das klingt nach viel, doch Felsenau zählt sich selber immer noch zu den Kleinbrauereien. Seit 1881 wird unten an der Aareschlaufe in Bern gebraut. Felsenau ist eine Stadtberner Institution. Doch ohne Hopfen und Malz aus Deutschland ginge hier nichts, wie Braumeister Pascal Meyer bestätigt.
Es gibt einen ganz kleinen Anbau von Braugerste, was noch vermalzt wird. Und es gibt auch ein paar Bauern, die Hopfen anpflanzen. Allerdings behaupte ich, dass über 95% der in der Schweiz verbrauten Rohstoffe aus dem Ausland bezogen werden.
Das war nicht immer so. Bis ins 19. Jahrhundert hinein gab es so etwas wie Selbstversorgung beim Bier. Die Bauern bauten genug Braugerste an. Lokale Melzereien verarbeiteten die Gerste zu Malz. Doch mit dem Rückgang der Landwirtschaft und dem Bevölkerungswachstum wurden die Rohstoffe knapp. In den 1930er Jahren schloss die letzte große Melzerei in der Schweiz. Die Nachfrage wurde fortan aus dem Ausland gedeckt. Das hat auch geografische Gründe, wie Marcel Kreber, Direktor des Schweizer Brauereiverbands, erklärt.
Wir haben in der Schweiz aufgrund der Kleinräumigkeit einfach nicht diese Mengen an Hektaren, die wir anbauen können, sei es für die Braugerste, sei es für den Hopfen. Von dem her ist hier natürlich auch Angebot und Nachfrage und der Preis auch noch ein Thema.
Rund doppelt so teuer sind Schweizer Hopfen und Gerste im Vergleich zu Importware, wie es beim Bauernverband auf Anfrage heißt. Sprich, die Schweizer Produktion ist schlicht nicht konkurrenzfähig. Die Selbstversorgung eine Utopie. Das musste auch der Bundesrat bei der neuen Swissness-Verordnung einsehen. Denn eigentlich muss ein Nahrungsmittel zumindest 80% aus Schweizer Rohstoffen bestehen, damit es als Schweizer Produkt verkauft werden darf. Praktisch kein in der Schweiz gebrautes Bier erreicht diesen Prozentsatz. Auf Druck der Bierbrauer hat der Bundesrat deshalb einen Kniff angewendet und zählte kurzerhand auch das Wasser zu den Rohstoffen. Doch für Braumeister Meyer ist die ganze Swissness-Diskussion ohnehin etwas theoretisch.
Es steckt sehr viel Schweiz in unserem Bier, von der Wertschöpfung her. Der größte Teil von den Kosten, die anfallen, sind nicht die Rohstoffe aus dem Ausland, sondern sind wirklich die Kosten, die hier für Personal, Energie etc. anfallen.
Kommt hinzu, dass auch die Rezepturen von den Schweizer Brauereien selbst entwickelt werden. So wie bei Felsenau für das Junkerbier, von dem Braumeister Meyer eine frisch abgefüllte Flasche öffnet.
Was bringt die digitale Zukunft für uns alle? Damit beschäftigt sich heute SRF mit verschiedenen Gesprächen direkt vom Hauptbahnhof Zürich. Bevor wir dorthin schalten zum Tagesgespräch mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann, gehen wir an einen sonst geheimen Ort, ins Disney-Forschungslabor in Zürich. Dort knobeln ETH-Leute mit Experten von Disney an neuen Formen der Unterhaltung. Künstliche Intelligenz hilft ihnen dabei. Wie das, hat sich Dario Bellosi erklären lassen.
Ein durchsichtiger Mickey-Maus-Kopf ist in die massive Eingangstür von Disney Research eingelassen. Die Panzerglas-Silhouette erlaubt einen Blick in die Denkfabrik in Zürich. Doch Auf Miki ist eine große Überwachungskamera gerichtet, denn Sicherheit und Diskretion gehen vor. Beim Rundgang durchs Lab müssen Mikrofon und Fotokamera in der Tasche bleiben. Was die Forscherinnen und Forscher aus aller Welt zwischen dem großen Pappgoofy auf der einen und den kleinen wackelnden Muppet-Figuren auf der anderen Seite des Korridors entwickeln, soll geheim bleiben. Chef von Disney Research ist Markus Gross. Der ETH-Professor teilt sein Zürcher Büro mit den Figuren Beauty und das Biest, die an der Wand miteinander turteln. Künstliche Intelligenz sei für Disney von zentraler Bedeutung, um Beauty, das Biest oder Goofy zum Leben zu erwecken, erklärt er.
Man will praktisch ein künstliches Wesen erschaffen, das eine Persönlichkeit hat, das auch ein Erinnerungsvermögen hat, wenn man mit ihm spricht, das sozusagen dein Freund fürs Leben werden kann.
Als interaktive Figur in einem Freizeitpark, im Game oder als ständige Begleiterin im Smartphone. Eine große Herausforderung dabei ist die Spracherkennung. Denn Mickey im Smartphone soll auch Emotionen erkennen können. Stimmlage, Gesichtsausdruck oder Körperhaltung und darauf reagieren. Zum Beispiel, wenn der Nutzer sich unwohl fühlt.
Dann kann man sagen, okay, der wird jetzt innerlich ein bisschen angespannter und deshalb gibt er auch wieder andere Antworten. So, das ist alles denkbar, aber noch Gegenstand aktueller Forschung.
Ein großer Teil der Forschung bei Disney dreht sich um das Erzählen von Geschichten. Sie sind das wichtigste Gut des Konzerns, verpackt in Filme und Serien. Künstliche Intelligenz soll auch dazu dienen, diese Geschichten zu verbessern, sagt Markus Gross, und mit Maschinen Publikumsreaktionen vorwegzunehmen.
Dass man irgendwann einmal ein Filmskript analysieren kann und sagen kann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das erfolgreich ist, dass bestimmte Zielpublikum die Story auch entsprechend positiv aufnehmen.
Hierfür erfassen die Forscher die Gesichter von zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern, filmen deren Bewegungen im Kinosessel, füttern diese Daten ihren Computern und suchen nach Mustern. Markus Gross möchte, dass die Rechner aber noch einen Schritt weiter gehen.
Dass man auch durchaus sich Werkzeuge vorstellen kann, die in bestimmten Situationen auch Änderungsvorschläge machen. Aber jetzt nicht sagen, du musst genau das und das machen, sondern die dem Autor oder dem Regisseur eine Reihe von Varianten geben, die basierend auf dem, was wir maschinell gelernt haben, eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit versprechen.
Disney will mit Hilfe von KI also bessere Unterhaltung bieten. Diese Techniken könnten aber auch missbraucht werden, um Ängste zu schüren, bestätigt der ETH-Professor.
Wenn ich sehr viele Menschen erreiche mit einem System, wenn das in jedem Haushalt installiert ist und ich Emotionen auch sehr gut und schnell erkennen kann, dann kann ich die auch in gewissem Grad beeinflussen, sowohl im Positiven als auch im Negativen, muss man offen zugestehen.
Computern den Umgang mit Emotionen lehren, das ist Knochenarbeit, die bei Disney Research vor allem Forscherinnen und Forscher der ETH Zürich leisten. Finanziert werden rund 20 Doktorandinnen und Doktoranden vom US-Konzern. Allerdings, in einem zentralen Punkt beim Schaffen von Charakteren und Geschichten stehen Sie und Ihre schnell lernenden Maschinen an. Laborchef Markus Gross schmunzelt.
Humor und Witz und das Verständnis auch eines Witzes oder einer Sprachfertigkeit, davon sind wir in der künstlichen Intelligenz noch sehr weit entfernt. Ich glaube, das ist eines der Dinge, die als allerletztes kommen werden, wenn überhaupt nicht. Und das ist auch eines der Elemente, die menschliche Intelligenz wirklich ausmacht.
Das Biest, Goofy und Co. werden also schon bald selbstständig auf Stimmen und Stimmungen reagieren können. Witzig sind sie weiterhin nur unter menschlicher Anleitung.
Dario Pelosi. Die Digitalisierung der Gesellschaft ist auch gleich Thema im Tagesgespräch. Wir sprechen mit Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung ist unser Gast nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Andrea Abbühl.
Die Tabakprävention in der Schweiz soll E-Zigaretten fördern, das verlangen die Suchtfachverbände. E-Zigaretten seien deutlich weniger schädlich als normale Zigaretten. Schweizer Bier ist beliebt. Im Braujahr 2016-17 konnten die einheimischen Biere zulegen, die Bierimporte gingen zurück. Insgesamt wurden in der Schweiz gut 460 Millionen Liter Bier getrunken. In 33 Forschungsprojekten des Nationalfonds ist das Sterben in der Schweiz untersucht worden. Eine Erkenntnis der Forscher, die Palliative Care, also die intensive Betreuung von Menschen mit unheilbaren Krankheiten, könnte in der Schweiz noch umfassender werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.